Hallo Semme und willkommen zur 9. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Erschienen ist diese Ausgabe im März 2022. Die heutige Ausgabe hat zwei ganz unterschiedliche Sektionen. In der ersten stelle ich eine Studie dazu vor, wie Bibliotheken über ihre Zukunft nachdenken. Welche Themen behandeln sie, wenn sie herauszufinden versuchen, wie sie sich entwickeln werden? Welche Aussagen machen sie? Welche Trends werden benannt? Die Studie habe ich selber durchgeführt. Die Frage, die mich dabei am meisten interessierte, war, welche Methoden dabei verwendet werden. Aber so viel kann ich schon mal vorneweg sagen. So viel methodisch ist das nicht. In der zweiten Sektion dann ein Sprung zurück in die 1980er und nach Frankreich. Hier werde ich eine soziologische Studie zum Bibliothekspersonal besprechen. Selbstverständlich sind die Daten veraltet. Und auch in den 80ern waren diese Daten nicht einfach von Frankreich in den Dachraum zu übertragen. Aber erstens sind die Fragen, die in der Studie gestellt werden, auch heute noch sinnvoll. Deswegen möchte ich sie zeigen. Auch die Ergebnisse öffnen Fragen, die aktuell selten in der Bibliothekswissenschaft behandelt werden. Und zweitens bin ich schon ein wenig neidisch geworden, als ich die Studie las. Gerne hätte ich auch so eine für den Dachraum heute. Mir ist klar, dass die Chancen dafür gering sind, aber gerade deshalb war ich ja neidisch. Manchmal ist es in Frankreich doch besser. Diesmal kein Interlude, die Ausgabe ist auch so schon lang genug. Sektion 1. In der ersten Sektion bespreche ich eine kleine Studie, die ich selber durchgeführt und als zweite Publikation des Büro für Bibliothekswissenschaft veröffentlicht habe. Sie ist auf der Homepage des Büros zu finden oder auch in dem bibliothekswissenschaftlichen Repository ELIS. Titel und gleichzeitig Thema der Studie ist Forecasting in Bibliotheken. Welche Methoden nutzen Bibliotheken, um ihre Zukunft zu verstehen? Welche Themen interessieren Sie? Was mich hier interessierte, war, wie der Titel schon andeutet, die ganzen Texte dazu, wie sich die Bibliotheken in Zukunft entwickeln werden. Das ist eine ständig neu erhobene Frage. Was sind die Trends für Bibliotheken? Was sind die Megatrends? Was darf man nicht mehr machen? Werden Bibliotheken in Zukunft noch Bibliotheken sein? Auf der einen Seite ist das vielleicht Klischee, weil man das schon so oft gehört hat und wohl auch schon so viele Male Dinge über die Zukunft erzählt bekommen oder gelesen hat, die dann irgendwie verschwunden sind, ohne wirklich die Zukunft zu werden. Ich erinnere mich noch sehr gut an spezialisierte Suchmaschinen, die Ergebnisse grafisch aufbereiteten. Das galt auch kurz als Zukunft, aber wir wissen, das war es nicht. Und gleichzeitig kommen diese Fragen immer wieder und bestimmt auch aus guten Gründen. Zum einen müssen Bibliotheken sich entwickeln. Sie werden nicht einfach verwaltet, sondern gemanagt. Und dazu gehört, sich immer wieder Gedanken zu machen, was zu verändern wäre. Gleichzeitig gibt es im Bibliothekswesen seit Jahrzehnten immer wieder die Vermutung, den Entwicklungen in der Gesellschaft, der Mediennutzung, der Technologie und so weiter hinterherzuhängen. Das muss nicht immer stimmen und ist auch auffällig, wie konstant diese Vermutung zu sein scheint, obwohl Bibliotheken sich ständig verändern. Aber zumindest, die Fragen werden wohl auch immer wieder gestellt, weil es wirklich ein Interesse an ihnen gibt. Und es werden auch immer wieder neue Antworten gegeben. Jetzt ist es nicht so, dass das nur in Bibliotheken gefragt wird. Was ist die Zukunft? Welche Trends gibt es? Was wird sich verändern? Das sind Fragen, die in vielen Bereichen der Gesellschaft gestellt werden. Mal konkreter, zum Beispiel im Finanzbereich, wo es um Markttrends und harte Zahlen geht, und mal weniger konkret, zum Beispiel, was die Zukunft der Theater oder der Städte oder so weiter ist. Deshalb aber wurden in vielen Feldern schon Methoden entwickelt, um diese Trends besser zu bestimmen. Mich interessierte zum ersten in dieser Studie jetzt, ob und wenn ja, welche dieser Methoden des Forecastings im Bibliotheksbereich Verwendung finden. Das ist nicht ganz ohne Eigeninteresse. Wenn Sie solche Methoden finden, könnte ich sie zum Beispiel im Unterricht einbinden. Die Studierenden an meiner Fachhochschule sollen ja unter anderem lernen, aktiv das Bibliothekswesen in Zukunft zu gestalten. Da wäre eine solche Methodenkenntnis von Vorteil. Aber mich interessierte auch als zweites, welche Themen Bibliotheken interessieren, wenn sie über die eigene Zukunft nachdenken. Und drittens, damit verbunden, welche Aussagen dann zu diesen Themen gemacht werden. Man könnte vermuten, dass, wenn ein oder zwei Themen ständig besprochen und immer wieder ähnliche Aussagen gemacht werden, man davon ausgehen könnte, dass diese Aussagen zumindest eine größere Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Methodisch bin ich bei dieser Frage wieder so vorgegangen, dass ich die Texte zum Thema Forecasting, Zukunft der Bibliotheken, Trends und so weiter, die in den beiden Datenbanken Lisa und Lista zugänglich waren, recherchiert und dann systematisch ausgewertet habe. Als Zeitraum habe ich die Jahre 2010 bis 2020 gewählt, weil ich die Studie schon letztes Jahr, also 2021, durchgeführt habe. Die Auswertung fand wieder so statt, dass ich erst rund 10% der gefundenen Texte gelesen und alle Aussagen in ihnen kodiert habe, dann aus diesen Codes ein Raster erstellte und anschließend alle Texte mit diesem Raster analysiert habe. Die Ergebnisse aus dieser Analyse zusammengenommen ergaben dann die Gesamtergebnisse der Studie. Weiteres ist im Bericht zu lesen. Ich habe keine reinen Rezensionen oder Veranstaltungsberichte ausgewertet, sondern nur solche, die auch wirklich Aussagen zur Zukunft der Bibliotheken oder zu Trends machten. Insgesamt waren das dann 117 Texte. Die Grenzen dieser Methode und Datenbasis sind leicht sichtbar. Es wurden nur Texte gefunden, die auch in diesen Datenbanken verzeichnet waren. Die Datenbanken haben einen massiven Bias hin zu englischsprachigen Texten und damit auch zu Bibliotheken in angloamerikanischen Ländern. Die Auswertung wurde nur von mir alleine vorgenommen. Das ist selbstverständlich nicht hundertprozentig objektiv, obwohl ich mein Bestes versucht habe, nicht subjektiv zu werten. Und dennoch zeigen sich Ergebnisse, die, well, gewisse Trends zeigen. Zuerst, es gibt keine richtige Methode, mit der Bibliotheken arbeiten, wenn sie versuchen, ihre Zukunft zu bestimmen. Alle Methoden, die sonst in der Zukunftsforschung genutzt werden, beispielsweise die Szenarientechnik oder die Delphi-Methode, kommen nur in ganz wenigen Studien vor. Auch statistische Modelle, die in anderen Bereichen gerne genutzt werden, stellen die Ausnahme dar. Selbst Interviews, Fokusgruppen, Umfragen, also das, was Bibliotheken eigentlich gerne machen, findet sich nur in der Minderzahl der Texte. Es gibt eine kleine Anzahl von Texten, die entweder Trendberichte darstellen oder Trendberichte auswerten. Aber der Großteil der Texte, 53 von 117, über die Zukunft von Bibliotheken, sind einfach informierte Aussagen. BibliothekarInnen, BeraterInnen, Forschende machen auf der Basis ihrer eigenen Arbeit und ihres eigenen Wissens Vorhersagen. Die sind dann fraglos informiert und nicht einfach ersponnen. Aber sie sind auch nicht nachprüfbar. Zumindest nicht so wie zum Beispiel Umfragen, wo man sagen kann, von 100 NutzerInnen denken 55, dass XYZ stimmt oder so. Nimmt man hinzu, auf welche Daten sich die AutorInnen offenbar stützen, dann sind das in 57 der Texte vor allem das eigene Fachwissen und in 26 das Fachwissen anderer Personen, die mal mehr oder weniger strukturiert befragt wurden. Das relativiert dann schon die Aussagekraft dieser ganzen Beiträge. Hier besteht vielleicht Bedarf, mehr Methoden einzuführen oder von Texten über die Zukunft der Bibliothek auch mehr Objektivität, Nachvollziehbarkeit und so weiter einzufordern. Aber es ist auch ein noch einigermaßen offenes Forschungsfeld, überhaupt zu klären, welche Methoden sich dafür eignen würden. Schauen wir aber nochmal genauer hin. Es gibt nämlich doch einige interessante Trends. Erstmal, wer spricht hier in diesen Texten eigentlich? Es sind vor allem BibliothekarInnen selber, manchmal auch LeiterInnen, die sich über die Zukunft äußern. 62 BibliothekarInnen, 16 LeiterInnen und 20 WissenschaftlerInnen aus der Bibliothekswissenschaft finden sich als AutorInnen der 117 Texte. Wobei man noch einschränken muss, dass in den angloamerikanischen Ländern BibliothekswissenschaftlerInnen selber oft BibliothekarInnen sind. BeraterInnen oder WissenschaftlerInnen aus anderen Feldern, RedakteurInnen und so weiter, sind dagegen nur ein ganz kleiner Teil der AutorInnenschaft. Es sind also vor allem BibliothekarInnen selber, die sich Gedanken über die Zukunft der Bibliotheken machen. Sowohl der Anstoß dazu, als auch die Themen, die gewählt werden, als auch die Aussagen, die gemacht werden, kommen also aus dem Bibliothekswesen und nicht so sehr von außen. Das Bibliothekswesen scheint also eine Profession zu sein, die sich selber ständig in Frage stellt und die eigene Entwicklung bestimmen will. Interessant auch, dass vor allem allgemein über Bibliotheken nachgedacht wird. Darum geht es in 75 der 117 Texte. Über spezifische Bibliothekstypen geht es in den anderen Texten, in 33 um wissenschaftliche, in 11 um öffentliche Bibliotheken und im Rest um noch spezifischere Typen. Es scheint also oft eher um das große Ganze zu gehen, als um spezifische Herausforderungen oder Fragen. Dies zeigt sich auch, wenn man sich die Themen der Texte anschaut. Da geht es vor allem in 23 Texten allgemein um die zukünftigen Aufgaben von Bibliotheken und darum Trends bzw. Techniktrends zu benennen. Das waren insgesamt 33 Texte. In 9 geht es um die Reflexion von Zukunftsvorhersagen und erst dann wird es spezifisch. Aber was auffällig ist, ist, dass die Texte, die spezifisch werden, also in denen beispielsweise über die Entwicklung der Fernleihe oder der Bibliotheksetats nachgedacht werden, oft der einzige Text im Korpus sind, der das macht. Das große Ganze scheint wichtiger als Thema. Aber das große Ganze lässt sich auch viel schwieriger in die Praxis übersetzen als spezifische Voraussagen. Und dazu noch, auch der Zeitraum, über den sich Gedanken gemacht wird, ist oft überhaupt nicht klar abgesteckt. In 68 der 117 Texte geht es um die Zukunft an sich, ohne Einschränkung. Und in 9 ist das nicht so klar, die können hier also dazu gezählt werden, zu den 68. Erst in 15 Texten geht es um einen Zeitraum von 0 bis 5 Jahren, in 13 um einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren und in 7 um 5 bis 10 Jahre. Wieder, auch hier, es geht offenbar eher um recht ungenaue Aussagen, die getroffen werden. Würde methodischer vorgegangen, wäre es auch genauer. Zwei Sachen noch. Das Thema Trendberichte. Das hat mich tatsächlich überrascht. Was sich bei der Auswertung zeigt, war, dass es offenbar auch einen Trend bei den Trendberichten gibt. In den Jahren 2010 bis 2015 erschienen relativ viele Trendberichte zu Bibliotheken. Alle mit ihren eigenen Methoden. Diese wurden in den Jahren 2010 bis 2015 dann auch in anderen Texten ausgewertet. Also, AutorInnen nahmen die Trendberichte und fassten sie nochmal zusammen. Und dann, nach 2015 hört das recht schnell auf. Es erscheinen weniger Trendberichte und die werden dann auch viel weniger ausgewertet. Heute gibt es eigentlich ja nur noch die der IFLA und der RCIL. Das zeigt sich auch, Nebenbemerkung, in den Rezensionen, die ich nicht gesondert ausgewertet habe. Da wurden bis ungefähr 2015 auch Bücher besprochen, die über Trends von Bibliotheken nachdachten. Aber danach nicht mehr. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Aber mir scheint, man kann gut sagen, es gab einmal die Idee, dass Bibliotheken Trendberichte bräuchten. Und jetzt gibt es sie erstmal nicht mehr. Vielleicht waren die Berichte keine Lösung für ein Problem. Oder vielleicht gab es auch das Problem nicht, das sie lösen sollten. Und zweites Thema. Alle gehen offenbar davon aus, dass Bibliotheken eine Zukunft haben. Das ist gerade dann auffällig, wenn in einigen der Artikel erwähnt wird, dass es Leute geben würde, die vorhersagen würden, dass Bibliotheken bald untergehen würden. Die Artikel gehen dann meist dazu über, zu sagen, dass das nicht stimmt. Aber es scheint diese negativ eingestellten Personen gar nicht zu geben. Im Korpus findet sich kein solcher Text. Aber auch in den Texten, die diese negative Meinung anführen, gibt es keine nachprüfbaren Zitate, sondern eher allgemeine Aussagen. Irgendjemand irgendwo würde das so sagen. Was die Texte, die sich ja mit der Zukunft der Bibliotheken auseinandersetzen, alle gemeinsam haben, ist, dass sie davon ausgehen, dass Bibliotheken auch weiterhin existieren werden. Sie sollten sich verändern, sie sollten bestimmten Trends folgen und so weiter. Aber vom Untergang oder Ende scheint niemand auszugehen. Das führt selbstverständlich zu der Frage, warum Bibliotheken dann überhaupt immer wieder einmal diese Angst zu haben scheinen, untergehen zu können. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Ich würde erstmal sagen, diese Vermutung gehört offenbar zur Identität der Bibliotheken dazu. Gut, was können Bibliotheken aus dieser kleinen Studie lernen? Erstmal, aber am wichtigsten, scheint mir die Erkenntnis, dass fast alle Aussagen über die Zukunft der Bibliotheken Einzelmeinungen sind. Einzelmeinung informierter Personen, aber doch Einzelmeinung. Es war offensichtlich, dass sich aus dem Korpus nicht einmal wirklich richtige Themen herausschälten, geschweige denn Trends. Es ist eher wirklich so, dass sich zwar einiges an Gedanken über die Zukunft der Bibliotheken gemacht wird, aber nicht so, dass diese Meinungen wirklich methodisch untermauert werden. Das heißt, sie zeigen immer nur mögliche Zukünfte, nicht solche, die wirklich eintreten werden. Es liegt also immer weiter in der Verantwortung einzelner Bibliotheken, selber solche Vorhersagen zu glauben oder auch nicht zu glauben. Niemand, keine Beraterin, kein innovative BibliotheksleiterInnen und schon gar keine BibliothekswissenschaftlerInnen kann zurzeit methodisch abgesichert Aussagen über die Zukunft machen, die andere, die auch über die Zukunft von Bibliotheken nachdenken, so überzeugt, dass ihnen inhaltlich gefolgt wird. Nebenbei bemerkt, das ist selbstverständlich auch gar nicht die Aufgabe der Bibliothekswissenschaft, auch wenn es ihr von Zeit zu Zeit zugeschrieben wird. Zweitens, und das gilt für das Bibliothekswesen gesamt, nicht einzelne Bibliotheken. Es wäre sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, Methoden zur Bestimmung der Zukunft anzuwenden. Diese sind ja nicht aus Spaß an der Freude entworfen worden, sondern weil es auch in anderen Feldern ein Interesse daran gibt, Aussagen über die Zukunft zu gewinnen. Warum nicht auch im Bibliothekswesen? Oder Das könnte beim Nachdenken darüber auch herauskommen. Werden solche Methoden gar nicht erst verwendet, weil es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, wie die Zukunft ist, sondern eher darum, freier über Trends und Möglichkeiten der Entwicklung von Bibliotheken zu reden. Weil es eher um die Gestaltung geht. Nur, dass sich dies hinter einem Diskurs von Trends und Zukunft versteckt. Okay, das ist dann aber wieder vielleicht eine Forschungsfrage. Etwas für die Diskursanalyse. Doch grundsätzlich, es ist erstaunlich, wie selten die vorhandenen und einigermaßen erprobten Methoden verwendet werden. Das könnten Bibliotheken ändern. Und drittens, nochmal. Niemand geht vom Untergang des Bibliothekswesens aus. Man kann anderslautende Aussagen wohl mit Gewinn ignorieren. Es ist wohl nur eine rhetorische Strategie zu behaupten, dass es solche negativen Meinungen tatsächlich groß verbreitet gäbe. Sektion 2. Okay. Und nomme du livre, Analyse sociale d'une profession, le bibliothécaire, von Bernadette Seibel. Was für ein Buch. Publiziert 1988 in Paris bei La Documentation Française. Selbstverständlich, von den Daten her längst veraltet. Und trotzdem, was für ein Buch. Persönlich habe ich eine Hassliebe zu Frankreich, die in den letzten Jahren, in der ich mich auch mehr im französischen Sprachraum aufhalte, nur immer größer geworden ist. Immer will ich gleichzeitig in Frankreich leben, gerade in den 80ern, um die Minitel-Zeit mitzuerleben. Und niemals will ich in Frankreich leben, mit den ganzen Atomkraftwerken, keinem ÖPNV und so weiter. Aber egal. Oft bin ich recht begeistert von französischen Dingen und will sie haben. Und oft bin ich sehr abgestoßen von französischen Dingen und will sie nie haben. Ersteres gilt auch für dieses Buch, das ich hier besprechen möchte. Ich wünschte, so ein Buch würde es auch im Dachraum geben. Gibt es nicht und die Chance, dass es einmal ein solches geben wird, ist auch gering, weil es in der aktuellen Form der Wissenschaftsfinanzierung eigentlich keinen Weg gibt, ein solches zu finanzieren. Aber das hindert mich nicht daran, einmal darüber zu reden. So, was Un nom du livre grundsätzlich ist. Es ist eine Soziologie des bibliothekarischen Personals in Frankreich. Bibliothekarisches Personal heißt hier Personen, die in Bibliotheken arbeiten und auch solche, die in der Ausbildung von BibliothekarInnen arbeiten. Der Name des Buches, Un nom du livre, also im Namen des Buches, ist etwas irreführend, da Seibel selber zeigt, dass es den BibliothekarInnen um mehr geht als um das Buch. Seibel ist dabei nicht Bibliothekarin, sondern Soziologin und schaut also mit einem soziologischen Blick auf das Personal. Es geht ihr dabei darum, zu beschreiben, wie die Situation ist, auch zu interpretieren, wie sie so geworden ist. Selbstverständlich geht es ihr dann auch um Entwicklungstendenzen, aber nicht unbedingt so, wie das zum Beispiel Bibliotheksverbände machen würden mit Fragen wie, was sollten wir tun? Wie sollen wir in den Bibliotheken uns als Personal entwickeln? Sondern ganz soziologisch um die Frage, wie die Gesellschaft sich entwickelt und wie darin das Bibliothekspersonal und dessen Entwicklung integriert ist. Es geht dabei auch nicht um einzelne BibliothekarInnen, sondern immer um gesellschaftliche Strukturen oder auch um Vorstellungen, die innerhalb des Bibliothekspersonals geteilt werden. Befragt wurde nach Alter, Status und Bildungswesen von BibliothekarInnen, aber auch nach deren sozialen Herkunft, nach deren Überzeugung davon, was die Aufgabe von Bibliotheken ist, danach, wie ihre Arbeit organisiert ist. Unterlegt ist das alles von etwas, was ich versucht bin, jetzt in Anführungsstrichen, Analyse der Klassenzusammensetzung zu nennen. Aber das klingt schon fast danach, als würde die Autorin eine trotzkistische Analyse darüber machen wollen, wie und ob das Proletariat das Bibliothekswesen revolutionär übernehmen könnte. Das ist nicht das Thema. Aber sie kommt grundsätzlich immer wieder auf die Frage zurück, aus welchen sozialen Schichten BibliothekarInnen kommen, was sich auch als sinnvoll herausstellt, weil sie so tatsächlich relevante Unterschiede innerhalb des Bibliothekspersonals zeigen kann. Und diese Schichten fest sie, wie andere SoziologInnen auch, in drei Klassen zusammen. Die Klasse Populär, das sind vor allem die ArbeiterInnen und LandarbeiterInnen. Unterklasse wäre eine Übersetzung ins Deutsche, die das aber schon sehr wertet. Lassen wir es bei populären Klassen, das habe ich in der Schweiz als Übersetzung in Gewerkschaftskreisen auch schon so gehört. Dann, zweitens, die Klasse Moyen, die Mittelklasse. Das sind die Angestellten, KleinhändlerInnen und so weiter. Und die Klasse Supérieure, die Oberklasse. Das sind die höheren Angestellten, die ProfessorInnen, Selbstständigen und so weiter. Oberklasse ist keine schöne Übersetzung. Die Bezeichnung Bourgeoisie drängt sich auf, aber die ist politisch aufgeladen und ja selber schon französisch. Ich werde es deshalb wohl hier bei der Klasse Supérieure lassen. Das klingt auch viel besser. Wichtig ist, solche Klassen sind nicht einfach zufällige Familienhintergründe, sondern sagen auch immer etwas darüber aus, welche Bildung, welchen ökonomischen Hintergrund, welche Erfahrung im Leben, welche Perspektiven und so weiter Menschen haben. Oder anders gesagt, welches ökonomische, soziale und kulturelle Kapital sie mitbringen. Wer Bourdieu gelesen hat, der oder dem wird dies bekannt vorkommen. Seibel benutzt hier in der Studie praktisch die gleichen Methoden und die gleiche Theorie, wie sie Bourdieu für die Analyse von Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft benutzt hat. Nur halt bezogen auf das Bibliothekspersonal. Finanziert wurde die Studie, Nebenbemerkung, vom französischen Kulturministerium, vom Bildungsministerium sowie der Bibliothèque publique d'information im Centre Jean Pompidou, die sich auch als eine Art Vorbildeinrichtung für andere Bibliotheken in Frankreich versteht. Nur falls sich jemand fragt, wer sowas bezahlen könnte. Zur Methode. Datenbasis der Studie ist einerseits eine Recherche zur Geschichte des Bibliothekswesens in Frankreich, was sinnvoll ist, um einige Ergebnisse aus den Daten zu erklären. Und gleichzeitig eine Umfrage mittels Fragebogen, die unter französischen BibliothekarInnen 1984 durchgeführt wurde. Diese Umfrage wurde von 725 KollegInnen aus verschiedenen Bibliotheken und auch Orten Frankreichs ausgefüllt. Diese Ergebnisse wurden dann nicht einfach dargestellt, also nicht einfach nur gesagt, so und so viele Personen haben das und das geantwortet, sondern es wurde einerseits eine Faktorenanalyse durchgeführt. Es wurde geschaut, welche Faktoren in Beziehung zu welchen anderen Faktoren stehen. Was hat Einfluss auf was? Es ist eine statistische Auswertung, die theoriegeleitet nach Zusammenhängen fragt. Und da reine Zusammenhänge keinen Beweis darstellen, wurden sie mittels Theorie und Geschichte des Bibliothekswesens interpretiert. Heute würde man die Rechnung mit diesen Datenmengen alleine, mit R oder so, am eigenen Laptop durchführen können, wenn man weiß, was man tut. Seibel musste noch einen Rechner des Bildungsministeriums nutzen und vorher die Daten überhaupt für den Rechner verarbeitbar machen, ergo von den Fragebögen standardisiert abschreiben. Das erklärt zumindest ein bisschen, warum die Daten 1984 erhoben, das Buch aber erst 1988 veröffentlicht wurde. Das dauerte damals wirklich länger. Okay. Gleich zu den Ergebnissen, aber noch zwei Worte zur Bibliotheksgeschichte in Frankreich, die für die Interpretation relevant waren. Frankreich hatte selbstverständlich als Gesellschaft ähnliche Entwicklung, wie zumindest in den westlichen Ländern des Dachraumes auch. Nach 1945 erst eine konservative Restauration, dann rasante Modernisierung in den 1960er Jahren, eine starke Veränderung um 1968 herum, Ausweitung des Sozialstaates in den 1970er Jahren. Immer mit französischen Twists, aber ähnlich. Für das Bibliothekswesen relevant, es gab ab Ende der 1950er Jahre ein massives Wachstum der Bibliotheken. In wissenschaftlichen Bibliotheken stieg die Zahl des Personals. 1952 wurde dann mit einem Dekret vorgegeben, dass BibliothekarInnen nach meritokratischen Regeln bewertet werden. Zumindest theoretisch sollte ab dann ihre Karriere nur noch davon bestimmt werden, welche Bildung sie erworben haben und was sie an Arbeit leisten. Es gab aber weiterhin Hierarchien, inklusive der Stellung der Subbibliothekar, der NebenbibliothekarInnen. Aber zumindest in der Theorie konnten nach 1952 alle Personen, alle Positionen innerhalb dieser Hierarchie irgendwie erreichen. Der Zugang zum Bibliothekswesen wird und wurde stark vom Staat selber geregelt, welcher Bildungswege vorgibt und die Einstellung in den Bibliotheksdienst vornimmt. 1974 wurde mit der ONSIP eine eigene Grande École, eine explizite Ausbildungseinrichtung für BibliothekarInnen geschaffen. In dieser Zeit weitet der Staat auch das öffentliche Bibliothekswesen massiv aus, unter anderem mit der Gründung von Bibliothèque de Près in allen Departements, welche die bibliothekarische Versorgung aller kleinen Städte und Orte übernehmen. Anfang der 1970er Jahre werden dann im Rahmen von Dezentralisierungsversuchen, die für Frankreich typisch sind, Verantwortung für öffentliche Bibliotheken an die Departements und die Gemeinden abgegeben, was zu einer weiteren Gründungswelle von öffentlichen Bibliotheken in diesen Gemeinden führt. Diese Ebenen, Departements und Gemeinden, treten neben dem Gesamtstaat als Institutionen, welche den Zugang zum Bibliothekswesen regeln, weil sie direkt für die von ihnen betreuten Bibliotheken das Personal einstellen. Auf welchen Wegen man Bibliothekarin werden kann, ändert sich in Frankreich also mit der Zeit. Gleichzeitig wächst bis zum Ende der 1970er Jahre auch die Zahl der Arbeitsplätze in den Bibliotheken kontinuierlich. Das zeigt sich dann auch in den Daten. Gehen wir also zu den Ergebnissen. Eine Sache, die Seibel zeigen kann, ist, dass diese Geschichte dazu führte, dass sich das Bibliothekspersonal von Generation zu Generation gewandelt hat. Sicherlich konnte sie in den Daten nur die sehen, die 1984 noch BibliothekarInnen waren. Nicht die, welche zwischendurch wieder aus dem Bibliothekswesen ausgeschieden waren. Aber bei denen zeigte sich, dass die, die schon lange dabei waren, also schon in den 1950ern mit ihren Karrieren begonnen hatten, eine ganz andere soziale Zusammensetzung hatten, als die, die dann in den 1960ern eintraten und dann die, die in den 1970ern oder den frühen 1980ern dazukamen. Vor dem ersten großen Engagement des Staates stammte das Bibliothekspersonal tatsächlich vor allem aus der Classe supérieure. Diese waren in den 1980ern immer noch an den entscheidenden Stellen des Bibliothekswesens vertreten, vor allem in wissenschaftlichen Bibliotheken oder Bibliotheken, welche direkt dem Nationalstaat unterstehen, vornehmlich in Paris. Hingegen waren in den 1970ern vornehmlich Personen aus der Mittelklasse in den Beruf eingetreten, vor allem in den dann neuen Bibliotheken außerhalb von Paris, vor allem in größeren öffentlichen Bibliotheken oder den genannten Bibliothèque de Brest. Und dann, in der Ausweitung des öffentlichen Bibliothekssystems in den Gemeinden, treten auch Personen aus den Classe populaire hinzu. Auffällig ist aber, dass diese Personen in Bibliotheken oft aus der Mittelschicht oder aus Familien stammten, in denen der Einstieg in den Bibliotheksberuf, also in einen mittelständischen Beruf, ein Aufstieg bedeutete. Sehr oft aus Familien, wo ein Elternteil aus der Mittelklasse und ein anderer aus den populären Klassen stammte. Das scheint auf den ersten Blick vielleicht irrelevant. Aber Seibel zeigt, dass sich an diesen sozialen Positionen auch jeweils ein unterschiedliches Verständnis davon, was eine Bibliothek tun soll. Und auch, was die BibliothekarInnen im Berufsalltag machen und machen wollen, bindet. Immer mit individuellen Ausnahmen, aber grundsätzlich. BibliothekarInnen aus der Classe supérieure verstehen die Bibliothek vor allem als Teil des Wissenschaftssystems und sind auch auf das Buch als Medium konzentriert. Ihnen geht es auch immer darum, einen gewissen sozialen Abstieg von Bibliotheken in den Augen von Forschenden abzuwenden. Sie haben auch oft einen anderen Hintergrund. Sie haben vor allem Geschichte, alte und moderne Sprachen studiert, bevor sie einen Weg in das Bibliothekswesen gefunden haben. Anteilig hat dann 1984 die Zahl solcher BibliothekarInnen abgenommen, was aber auch daran hängen kann, dass die Zahl der Bibliotheken zugenommen hat. Jüngere BibliothekarInnen aus den beiden anderen Klassen haben eher soziale Wissenschaften studiert oder halt direkt an der UNSIP. Sie bringen auch ein anderes Verständnis von Bibliotheken und Medien mit. Sie fokussieren nicht auf das Buch, sondern eher auf Medien an sich. Und sie verstehen Bibliotheken als Einrichtungen, die für die Gesellschaft da sind. Sie legen viel mehr Wert auf Partizipation, Demokratisierung und Kommunikation mit der Gesellschaft. Spätestens ab 1975, also der zweiten großen Gründungswelle öffentlicher Bibliotheken, prägen diese Kolleginnen die Bibliotheken in Frankreich. Oder anders. Vor 1975 gibt es eher eine soziale Schließung der Bibliothek, die durch die Ausweitung des Bibliothekswesens in gewisser Weise aufgefangen wird. Die Classe supérieure können sich noch reproduzieren und die Karriere in den staatsnahen Bibliotheken in Paris als soziale Sicherung nutzen. Um 1975 ändert sich das dann massiv. Mit dieser Änderung gehen auch andere Veränderungen einher. Seibel fragt zum Beispiel danach, ob die BibliothekarInnen männlich oder weiblich sind. Wir würden heute mehr Möglichkeiten bieten, aber zumindest bezogen auf zwei Geschlechter ist sichtbar, vor der ersten Ausweitung des Bibliothekswesens in den 60ern war das Bibliothekswesen in Frankreich männlich geprägt. Nach 1975 ist es weiblich dominiert. Auch Paris, nicht als Stadt, sondern als staatsnahe Zentrale, zeigt sich in den Daten. BibliothekarInnen, die in Paris geboren sind, sind auch tendenziell in Paris angestellt und tendenziell eher aus der Classe supérieure. BibliothekarInnen aus der Provinz sind zumeist auch dort geboren und aus den anderen beiden Klassen. Das hat auch damit zu tun, dass die wichtigen staatlichen Einrichtungen mit den wichtigen finanziellen, gut ausgestatteten Bibliotheken in Paris angesiedelt sind. Heute müsste man schauen, ob die Dezentralisierungsversuche der letzten Jahrzehnte dazu geführt haben, dass sich dies geändert hat. Im Dachraum würde sich das vielleicht eh anders darstellen, da hier weniger, wenn auch sehr viel, in Berlin, Wien, Bern oder Vaduz konzentriert ist. Der Großteil der BibliothekarInnen hat nicht direkt die Karriere im Bibliothekswesen angestrebt, sondern teilweise zuvor anderswo gearbeitet. Aber Das Bibliothekswesen ist auch kein Auffangbecken für Personen aus anderen Bereichen. 78% haben ein Diplom professionell, also eine Ausbildung durchlaufen. Die anderen sind im Job ausgebildet worden, wobei sich davon 3/4 bei den großen Bibliotheken in Wissenschaft und direkt beim Staat befinden und nur 1/4 in den öffentlichen Bibliotheken. Die öffentlichen Bibliotheken sind also geprägt von explizit bibliothekarischem Personal. Die anderen Bibliotheken sind eher offen für Quereinstiege. Was ich sehr interessant fand, die BibliothekarInnen, die nicht aus der Klasse Superieur stammen, arbeiten eher dem NutzerInnen zugewandt, also an der Theke oder in kommunikativen Rollen. Das gilt sogar noch mehr für KollegInnen aus den populären Klassen. Interne Arbeit, also wo BibliothekarInnen praktisch nur andere BibliothekarInnen sehen, wird eher von BibliothekarInnen aus der Klasse Superieur ausgeübt. Die Arbeit, die Bibliotheken zu öffnen und zu demokratisieren, machen also vor allem KollegInnen, die sozial mehr mit der Bevölkerung vergleichbare Lebenserfahrung haben oder ähnliches soziales und kulturelles Kapital wie der Durchschnitt der Bevölkerung mitbringen. Die Animation kulturell, als damals neue Aufgabe von Bibliotheken, also Programme für eine breite Masse, in Frankreich auch gerne außerhalb der Bibliotheken selber oder als Teil von Bücherbussen, wird vor allem von ihnen getragen. Dabei sind Bibliotheken auch innovativ. Die offensichtlichen Veränderungen und Demokratisierungen gehen einher mit neuer Bibliothekstechnologie und auch einer grundsätzlich positiven Haltung gegenüber neuen Technologien. Das sind 1984 der Minitel und die ersten Kleincomputer. Es gibt da leichte Unterschiede. Frauen sind eher für diese neuen Technologien als Männer und haben auch mehr Kontakt mit diesen. Soziale AufsteigerInnen im Beruf sind eher dafür, als solche, für die der Bibliotheksberuf ein sozialer Abstieg, gesehen von ihrer Herkunft her, ist. Aber das alles in kleinen Prozentzahlen. Grundsätzlich wird die Veränderung in den Bibliotheken in Frankreich in den 80ern gelebt. Das ist auch verbunden mit einer Veränderung dessen, wie man die Bibliotheksarbeit versteht. Sie wird immer mehr als Technik verstanden, die man erlernen und zielgerichtet einsetzen kann. Und immer weniger als intellektuelle Tätigkeit, die besondere Befähigungen voraussetzen würde. Noch ein Punkt, den ich interessant fand, auch weil ich noch nie gesehen habe, dass danach gefragt wurde. Seibel liest aus den Ergebnissen 2 unterschiedliche Verständnisse davon, was von den BibliothekarInnen als professionelle Aufgabe der Bibliotheken wahrgenommen wird, heraus. Sie nennt das Ideologien, was nochmal einer kurzen Vorwarnung bedarf. Ideologie heißt Weltanschauung, nicht, wie das gerne heute mal verstanden wird, irgendwie eine extreme politische Vorstellung, sondern einfach Weltanschauung. Und zwar in dem Sinne, dass alle Menschen Weltanschauungen, Ideologien haben. Diese Idee, dass es irgendwie eine klare, reale Welt gäbe und daneben einige extreme Ansichten, die falsch wären und als Ideologie bezeichnet werden sollten, das ist falsch. Alle Menschen haben Weltanschauungen, die durch ihre eigenen Überzeugungen, Vorstellungen, Interpretationen, Erfahrungen und so weiter geprägt sind. Die haben Auswirkungen darauf, wie Situationen, die Gesellschaft und auch Aufgaben von Institutionen interpretiert werden. Und sie sind Untersuchungsgegenstände der Soziologie, weil sie als Weltanschauung die Gesellschaft prägen. In diesem Sinne benutzt Seibel den Begriff Ideologie. Sie identifiziert 2 unterschiedliche Ideologien unter den BibliothekarInnen. Die erste, welche von einem kleineren Teil vertreten wird, nennt sie Ideologie Militant. Ich weiß nicht, ob das ein guter Name ist. Ich würde sie eher politisches Verständnis nennen. Aber BibliothekarInnen, welche dieser Weltanschauung folgen, verstehen die Arbeit von Bibliotheken als grundsätzlich politisch. Sie versuchen, die Bibliotheksarbeit mit gesellschaftlichen Analysen zu verbinden. Zum Beispiel zu verstehen, wie sie zur Reproduktion von Bildungsungleichheiten oder sozialen Ungleichheiten beitragen. Sie interessieren sich für die Wirkung von Kultur und Medien und versuchen, all dies vor allem mit einem effektiven Outreach zu verbinden. Sie wollen, anders gesagt, die Bibliothek zu den Menschen bringen, damit die Gesellschaft eine andere wird. Dabei geht es ihnen nicht unbedingt um mehr Bildung oder so, sondern sie betonen auch eher, dass man zum Beispiel einfach aus Spaß lesen kann. Die zweite Ideologie nennt Seibel Ideologie de la Mediation, Ideologie der Vermittlung. Wobei Vermittlung hier heißt, zwischen 2 Dingen zu stehen und diese miteinander zu verbinden. Das hat nicht unbedingt eine pädagogische Bedeutung, so wie Bibliotheken heute manchmal Kompetenzvermittlung sagen. Na, sagen wir mal Übersetzungsprobleme hier. Was diese Ideologie der Mediation auszeichnet, ist die Vorstellung, dass die Aufgabe der Bibliotheken vor allem wäre, zu erfassen, welche Bedürfnisse ihre NutzerInnen haben und diese dann zu erfüllen. Es geht darum, die Aufgaben, die sich durch diese Bedürfnisse stellen, dann rationell abzuarbeiten. Die KollegInnen, die dieser Anschauung folgen und sind in der Mehrheit, verstehen sich als zukunftsgerichtet und modern. Für sie ist Zukunft nicht Gestaltung der Gesellschaft, sondern Erfassen und Erfüllen von sich ständig wandelnden Bedürfnissen. So, das eine Übersicht zu den Ergebnissen. Gäbe selbstverständlich noch mehr, bei Seibel auch mit expliziten Prozentpunkten, Tabellen oder auch Rastern der Faktorenanalyse ausgeführt. Aber es ist halt auch Geschichte. Die Daten sind von 1984, das Buch von 1988. Und alles aus einem Land außerhalb des Tagraumes. Die Tendenzen zu schildern reicht hier, glaube ich. Die Frage ist wohl eher, was man aus der Studie lernen kann. Heute, hier im Dachraum. Oder ist das einfach eine interessante französische Eigenheit, für die ich persönlich mal wieder zu viel Begeisterung aufbringe. Praktisch der Minitel unter den soziologischen Studien. Ich denke selbstverständlich nicht. Es gibt gewisse interessante Parallelen. Gerade bei den beiden Ideologien fällt es mir schwer, keine zu sehen und nicht die Position einiger lautstärker VertreterInnen im deutschsprachigen Bibliothekswesen an ihnen zu messen. Aber damit muss man aufpassen. Genauso wie mit dem Drang, sich selber irgendwie in solchen Daten wiederfinden zu wollen. Im Sinne von, ich arbeite im Bibliothekswesen, aus welcher Klasse komme ich denn? Das bringt wenig weiter, weil es halt alt und eben etwas verschieden in den verschiedenen Ländern ist. Was die Studie für mich zeigt, ist aber, dass es möglich ist, solche Fragen zu stellen und darauf auch etwas zu lernen. Seibel konnte einen Wandel im Bibliothekswesen zeigen, der nicht einfach aus der Geschichte zu erklären ist, sondern offenbar auch mit der sich wandelnden sozialen Zusammensetzung des Bibliothekspersonals zusammenhängt. Die Öffnung des Bibliotheksberufs ging einher mit einer Demokratisierung der französischen Bibliotheken. Wie ist das im Dachraum? Wir wissen es nicht. Wir können Vermutungen anstellen und versuchen, diese zu überprüfen. Ich weiß, hier in der Schweiz wird gerne mal ausgezählt, wer in den Chefetagen von Bibliotheken aus welchem Land stammt und so. Aber was bringt das? Seibel zeigt, dass Fragen nach sozialer Herkunft, Bildungs- und Karrierewegen viel mehr erklären. Und sie zeigt auch, dass es sinnvoll ist, danach zu fragen, was das Bibliothekspersonal als Aufgabe von Bibliotheken ansieht und welches Personal welche Arbeit macht. Hier würde mir zum Beispiel einfallen, dass es wirklich interessant wäre, zu fragen, wer mit welchen sozialen Hintergründen eigentlich die ganzen großen Aussagen über die zukünftigen Aufgaben von Bibliotheken in der bibliothekarischen Fachpresse macht und wer die tatsächliche Arbeit in Bibliotheken und ob es da eine Beziehung gibt oder keine. Seibel zeigt, dass es sinnvoll ist, diese Fragen zu stellen. Also, jetzt klinge ich gleich wieder wie ein Hardcore-Marxist, aber es sollte klar geworden sein, wie ich das meine. Die Veränderung in der Klassenzusammensetzung und den professionellen Ideologien des Bibliothekspersonals zu untersuchen. Wie angedeutet, bräuchte man für eine Reproduktion von Seibels Studie heute auch keine 4 Jahre mehr. Es muss nur jemand ein Interesse daran haben, die Finanzierung zu besorgen und dann jemand anders sie durchführen. Aber, Nebenbemerkung, nicht nur im Dachraum. Es wäre auch schon interessant, wenn jemand das in Frankreich macht. Es ist ja jetzt auch ganz neues Personal da in den Bibliotheken als 1984. Vielleicht ist nicht klar, was das bringen soll. Aber nehmen wir an, so eine Studie im Dachraum würde sichtbar machen, dass der Großteil des Bibliothekspersonals aus einer sozialen Schicht kommt und auch bestimmte Vorstellungen davon teilt, was Bibliotheken sind und wie sie funktionieren sollten. Dann könnte man darüber nachdenken, welche Auswirkungen das auf die Bibliotheken hat. Vermitteln die ganzen Bibliotheken, die unter dem Schlagwort dritter Ort gebaut werden, nicht nur zufällig oft einen erstaunlich aufgeräumten, auf Effizienz getrimmten Eindruck? Oder ist das vielleicht ein Ergebnis der sozialen Zusammensetzung des Bibliothekspersonals? Seibel zeigte, dass sich die öffentlichen Bibliotheken in Frankreich demokratisierten und sich dem Ziel zuwandten, Zugang zur Kultur, aber auch ohne direktes Bildungsziel, zu ermöglichen, als sich die soziale Zusammensetzung des Bibliothekspersonals änderte. Mehr Personen aus der Mittelklasse und mehr Personen, die sozial aufstiegen im Bibliotheksdienst, veränderten und prägten die Bibliotheken. Es wäre also nicht falsch anzunehmen, dass das auch heute in Bibliotheken im Dachraum so ist. Nur vielleicht andersherum, nämlich sozial schließend gegenüber den Klassen populär. Wenn man das wüsste, könnte man daran gehen, das zu verstehen und zu verändern. Beispielsweise könnte man darauf zu achten beginnen, ob die Vorstellungen, die da in die dritten Orte hineingebaut werden, wirklich von Personen aus der gesamten Gesellschaft geteilt werden. Man kann zu diesem Thema viel vermuten, aber eine Studie wie die von Seibel würde Empirie dazu liefern. Was aber auch auffällt, ist, dass Seibel eine ganze Anzahl von Dingen, die heute im Bibliothekswesen im Dachraum als modern gelten, auch schon für das französische Bibliothekswesen in den 1980er Jahren zeigte. Beispielsweise die positive Haltung zu neuen Technologien, die Hinwendung zu den Interessen der NutzerInnen, die Abwendung von Buch als einzigem Leitmedium, das Verständnis von Bibliotheksarbeit als erlernbarer Profession. Wieder, vielleicht interpretiere ich das über, aber für mich ist das ein Hinweis, dass es sich lohnt, im Bibliothekswesen zu schauen, ob bestimmte, gerade als innovativ oder modern geltende Entwicklungen wirklich so neu sind oder einfach schon lange Teil der bibliothekarischen Identität. Wenn beispielsweise auch schon in den 1980er Jahren danach gefragt wurde, was NutzerInnen wollen und versucht wurde, auf deren Bedürfnisse zu reagieren, dann ist es irgendwann auch nicht mehr sinnvoll, so zu tun, als ob das was Neues wäre. Und dann muss auch niemand mehr den Bibliotheken erzählen, dass sie sich ändern müssten, weil sie das eh schon tun. Den Teil des Buches mit den professionellen Ideologien habe ich auch mit Interesse gelesen, weil Seibel hier zeigt, dass mit dem richtigen Blick sichtbar wird, dass solche Überzeugungen halt nicht einfach persönliche Überzeugungen sind, sondern wohl eine bestimmte Anzahl von Vorstellungen von einem großen Teil von BibliothekarInnen geteilt wird. Zu überprüfen, wie es damit heute steht, wäre nicht nur interessant, sondern könnte auch helfen, die Entwicklung von Bibliotheken klarer zu gestalten. Bislang wird bei Diskussionen im Bibliothekswesen ja gerne viel behauptet, was zum Beispiel die Aufgabe von Bibliotheken ist oder was professionelle Arbeit in Bibliotheken bedeutet. Aber wenn man wissen würde, welche Anschauungen im Bibliothekswesen geteilt und gelebt werden oder gerade sich gegenüberstehen, könnte man daraus einfacher Konsequenzen ziehen. Wenn man hingegen solche Aussagen nicht sozial verankert, scheinen sie schnell Einzelmeinungen lautstarker Personen darzustellen, denen man halt folgen kann oder nicht. Seibels Studie zeigt, dass man das nicht so machen muss. Ich hätte hier eine ganze Anzahl von Vermutungen, die man testen könnte. Aber das bringt mich nur wieder in wilde Wasser. Also lassen wir das. Es soll in diesem Podcast ja nicht darum gehen, zu polarisieren, sondern zu informieren. Das war's dann mit der 9. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Im Stillen hoffe ich, Sie sind zwischendurch zumindest neugierig geworden, was denn dieser Minitel für eine Technologie war. Schlagen Sie das ruhig mal nach, es ist interessant. Ansonsten verabschiede ich mich hier und hoffe, dass Sie sich auch für die nächsten Ausgaben interessieren. Stay bei mir.